NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Die Erde ist unser Zuhause. Die Erde ist auch eine Gabe Gottes. Also es wurde uns als Heimat gegeben. Die Erde ist auch ein Ort der Manifestation Gottes. Man betrachtet die Zeichen Gottes auf der Erde. Aber Erde kann auch ein Element sein, was gegen uns als Strafe benutzt wird. Also man denkt also an Erdbeben, Vulkan, Überschwemmungen und ähnliche Naturkatastrophen.
Das sind Naturbeobachtungen, dass man versucht, die Welt und das, was einem in dieser Welt begegnet, zu verstehen, einzuordnen. Und dazu gehört eben die Beobachtung zum Beispiel, dass Menschen eben zu Staub zerfallen.
Der Begriff Erde ist mehr als bloß der Stoff. Erde ist sozusagen der Ort der Offenbarung. So, das ist das, wo wir Gott begegnen. Das ist die Materie in der wir leben. Und insofern ist das was Heiliges von Anfang an.
Wenn wir die Erde berühren, sei es barfuß im Gras oder mit den Händen im Sand, dann spüren wir etwas Ursprüngliches, etwas, das älter ist als wir selbst.
Ja, die Erde, sie trägt uns, sie nährt uns, sie nimmt uns am Ende wieder auf. In allen großen Religionen ist sie viel mehr als nur ein Stück Boden. Sie ist Schöpfung, Symbol, manchmal auch heilig, denn es heißt ja auch Mutter Erde.
Und in der Bibel steht, denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Eine Erinnerung daran, dass unser Anfang und unser Ende aus demselben Element bestehen, nämlich aus der Erde.
Im Koran begegnen uns diese Worte ebenfalls in fast identischer Form. Aus Erde haben wir euch erschaffen, in sie kehren wir zurück und aus ihr bringen wir euch wieder hervor. So gesehen ist die Erde nicht nur der Ursprung, sondern auch eine Prophezeiung in einem Kreislauf, in dem sozusagen alles miteinander verbunden bleibt.
Im Judentum gilt die Erde als ein Ort des Bundes. Gott überlässt sie den Menschen nicht als Besitz, sondern als Verantwortung. Also ein Auftrag, die Erde zu bewahren, sie zu bebauen und auch zu schützen.
Und das ist vielleicht der rote Faden zwischen den Religionen. Die Erde wird als Zeichen göttlicher Nähe verstanden.
Welche spirituelle, symbolische und vielleicht auch existenzielle Bedeutung hat dieses Element in den unterschiedlichen Religionen? Darüber sprechen wir in dieser Folge von Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Und am Mikrofon begrüßen Sie und euch heute Martina Kothe
und Bita Schaffinier.
Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und hauchte ihm Lebensodem in die Nase. So ward der Mensch ein lebendes Wesen.
Und mit diesen Zeilen aus der Genesis, der biblischen Schöpfungsgeschichte, Bita, sind wir schon mitten im Thema.
Der Boden, die Erde, ist unglaublich wichtig für unser Leben und Überleben als Menschheit. Dort sorgen Bodenorganismen für fruchtbare Böden und sauberes Trinkwasser. 90% unserer Nahrungsmittel werden auf Böden angebaut.
Und dieses Anbauen wird auch immer schwieriger in Zeiten von Artensterben, Klimawandel und einer Landwirtschaft, die ja ganz oft auf Pestizide setzt. Das hat nicht nur der verstorbene Papst Franziskus in seiner Umweltenzyklika Laudato Si erkannt. Darüber konnte ich vor einiger Zeit auch mit einem Praktiker sprechen, dem Landwirt Benedikt Bösel, der auf seinem riesigen Gut in Brandenburg versucht, die trockenen, sandigen Böden zu renaturieren. Und er sagt:
Mit der Natur arbeiten heißt weniger Kosten und mehr Ertrag.
Wie geht Benedikt Bösel denn genau vor bei dieser Arbeit mit der Natur?
Nachhaltig und schonend. 3000 Hektar Felder und Wälder gehören zum Gut Bösel. Und um den Boden zu renaturieren und vor Erosion zu schützen, nutzt er ganz alte Kulturtechniken, wie etwa den sogenannten Agroforst. Also auf den Feldern werden lange Baum- und Heckenreihen angelegt. Im Norden kennt man diese Technik auch unter dem Namen Knicks.
Wir sehen, wie schnell sich der Boden wirklich auch verbessern lässt, also insbesondere in diesen Agroforstreihen. Es ist unglaublich, was dort an Humusaufbau und dabei insbesondere auch an Biodiversität auftaucht. Das ist schon phänomenal. Und einfach zu sehen, was das mit den Menschen macht, wie viel Hoffnung, wie viel Mut man den Menschen mitgibt. Und gerade in der Zeit, wo wir aufgrund der vielen Dinge, die einfach passieren, ja häufig irgendwie auch eine gewisse Furcht oder Ohnmacht empfinden, zu sehen, was alles möglich ist und wie viele Menschen sich dafür begeistern und auch gerade junge Leute in die Landwirtschaft strömen und das einfach so wahnsinnig berührend finden und Lust haben, da sich zu engagieren. Also ich bin sehr hoffnungsvoll, wenn man natürlich auch viele, viele Rückschläge immer einstecken muss, aber das gehört halt dazu.
Martina, du hattest eben schon Laudato Si, die Umweltenzyklika von Papst Franziskus erwähnt, die ja auch zeigt, dass die Kirche, dass sich das Christentum durchaus mit der Umwelt und ihrem Erhalt auseinandersetzt, theoretisch und praktisch. Welche Erzählungen gibt es denn, die davon berichten, dass der Mensch aus Erde oder Lehm sei?
Über diese Erzählungen und auch die Gründe für das Material letztlich bei der Schöpfungsgeschichte habe ich mit Professor Martin Rösel gesprochen. Der evangelische Theologe lehrt an der Uni Rostock und er sagt:
Ja, das hat wohl zwei unterschiedliche Wurzeln. Die eine Wurzel ist im Grunde gemeinorientalisch. Der Schöpfergott wird ganz häufig als Töpfer vorgestellt, weil man eben aus Lehm oder dann im weiteren Sinne aus Erde Figuren formen kann. Berühmt sind dafür Abbildungen aus Ägypten, wo der Töpfergott Chnum eine Scheibe vor sich hat und darauf den Menschen oder den Pharao bildet und zusätzlich noch die Seele des Menschen. Also quasi als Zwilling. Und das ist, wie gesagt, im Orient weit verbreitet und von daher so sehr typisch im Alten Testament. Das geht bis dahin, dass das Wort, das da im Text der hebräischen Bibel steht, auch das Wort für Bilden ist, das genauso für einen Töpfer verwendet wird. Also man könnte eher sogar Formen sagen. Und die zweite Fährte ist eine sprachliche. Der Mensch wird ja als Adam bezeichnet. Das ist der Kollektivbegriff. Zunächst mal nicht ein Eigenname Adam, wie wir es kennen. Und dieser Mensch ist genommen von der Adama, dem Erdboden.
In der Genesis ist ja auch die Rede davon, dass Gott den Menschen aus dem Garten Eden weist, dass er die Erde bebaue, von der er genommen war.
Ja, so heißt das dort. Und man stellt sich natürlich die Frage, was für ein Zusammenhang ist das? Also ist das eine Art von Erinnerung daran, dass man eben aus Erde gemacht ist? Oder gibt es da noch einen anderen Hintergrund? Martin Rösel spricht in diesem Zusammenhang von Naturbeobachtungen.
Also man spricht ja auch von Protowissenschaft, dass man versucht, die Welt und das, was einem in dieser Welt begegnet, zu verstehen, einzuordnen. Und dazu gehört eben die Beobachtung zum Beispiel, dass Menschen eben zu Staub zerfallen. Also die einzelnen Überlieferungen sind in einem Prozess, der wahrscheinlich über Jahrhunderte angehalten hat, gesammelt, immer wieder überarbeitet und dann auch in ein neues theologisches Konzept gebracht worden. Und vom Alten Testament kann man natürlich ohnehin erst in christlicher Perspektive sprechen, aber eben auch von einer Vorstellung, dass es 5 zusammenhängende Bücher Mose gibt, kommt man vielleicht erst im 4., 5. Jahrhundert vor Christus zu sprechen. Und in dieser Zeit werden die Texte immer noch überarbeitet, angepasst und auch mit dem gegenwärtigen Stand des Wissens ins Gespräch gebracht, sodass dann noch eben Modifikationen möglich sind.
Neben diesen Naturbeobachtungen, die in die Texte des Alten Testamentes eingeflossen sind, gibt es auch in vielen anderen Glaubensüberzeugungen die Vorstellung, dass die Erde eben dem Menschen anvertraut ist. Und diese Perspektive kann dann auch ein verbindendes Element zwischen den Menschen und den Religionen sein.
Davon handelt ja letztlich auch Laudato Si, die Enzyklika von Papst Franziskus.
Genau, und darin geht es ja auch um altes, überliefertes Wissen. Das erzählte mir Martin Rösel.
Ja, auch diese Dimension kannten die Menschen damals natürlich auch, dass man eben nicht gegen die Erde, die um einen herum ist, arbeiten kann. Also es gibt zum Beispiel sehr konkret Anforderungen, dass ein Acker nach dem sechsten Jahr ein Sabbatjahr haben soll. Das wäre das, was moderne Bauern eben als Fruchtfolge kennen, damit sich die Erde erholen kann. In einem Krieg dürfen zum Beispiel keine Bäume abgehauen werden, damit eben der Bevölkerung hinterher die Lebensgrundlagen nicht genommen werden. In der Forschung geht man auch dahin, dass man sagt, der Herrschaftsbefehl aus der Genesis, also macht euch die Erde untertan, ist eigentlich als ein Befehl gemeint, die Erde eben ja wie ein guter Gärtner zu bearbeiten. Dem ist natürlich sein Garten auch untertan, aber es geht um das Erhalten dieser Schöpfung. Insofern ist das, was Franziskus geäußert hat und dann auch mit dem sprechenden Titel Laudato Si, der ja auf Franz von Assisi zurückgeht, das ist ganz in der Linie von biblischen Vorstellungen, ja.
Soweit Martin Rösel. Er ist Professor für Hebräisch, Altes Testament und Religionsgeschichte an der Universität Rostock.
Die Erde, sie trägt uns, nährt uns und am Ende unseres Lebens kehren wir zu ihr zurück. Mit keinem anderen Element sind wir so eng verbunden.
Ja, und sie erinnert auch daran, dass wir selbst vergänglich sind. Es heißt ja, wie wir schon erwähnt haben, aus Erde bist du gemacht und zur Erde kehrst du zurück. Dieser Satz spielt im Judentum, im Christentum und im Islam eine wichtige Rolle für die Gläubigen.
Was also bedeutet dieses Element im Glauben? Wie wird die Erde von Religionen verstanden? Als Geschenk? Als Mutter, als Spiegel des Göttlichen? Darüber habe ich mit Professor Ali Gandur gesprochen. Er ist Islamwissenschaftler und Theologe an der Universität Hamburg. Er sagt, die Erde sei weit mehr als nur ein Stück Natur. Sie sei ein Zeichen Gottes und manchmal auch eine Mahnung.
Die Erde ist unser Zuhause. Die Erde ist auch eine Gabe Gottes. Also es wurde uns als Heimat gegeben. Die Erde ist auch ein Ort der Manifestation Gottes. Man betrachtet die Zeichen Gottes auf der Erde. Aber Erde kann auch ein Element sein, was gegen uns als Strafe benutzt wird. Also man denkt also an Erdbeben, Vulkan, Überschwemmungen und ähnliche Naturkatastrophen.
Also die Erde spiegelt Gott wider und dient diesem auch als Werkzeug seiner Macht. Das ist eine spannungsreiche Perspektive für manch einen und eine vielleicht auch ein bisschen beunruhigend. Eine scheint aber mit dem Blick auf die Erde unstrittig. Sie kann uns tragen, sie kann uns aber auch erschüttern.
Ja genau, für Muslime verkörpert die Erde sowohl Barmherzigkeit als auch Gerechtigkeit. Alles, was auf ihr geschieht, soll den Menschen daran erinnern, dass er Teil eines größeren Ganzen ist, nicht der Mittelpunkt. Dieses Bewusstsein führt uns direkt zu einem anderen Gedanken, den Ali Gandur beschreibt.
Die Tatsache, dass wir aus Erde erschaffen sind, führt uns auch direkt dazu zu erkennen, dass wir eigentlich mit den anderen Geschöpfen auch irgendwie verwandt sind. Es gab einen andalusischen Mystiker, ich zitiere ihn ziemlich oft, Ibn Arabi, der zum Beispiel die Palme als die Tante der Menschen beschrieben hat. Also die Palme als Pflanze, das heißt, die Pflanzen sind auch mit uns irgendwie verwandt. Ja, so sind unsere Tanten. Das ist eine sehr schöne Vorstellung, gerade weil wir aus dem gleichen Element erschaffen sind. Ne?
Ich finde auch die Palme als Tante des Menschen ein sehr schönes Bild.
Ja, finde ich auch.
Scheint da ja auch eine ganz enge Verknüpfung in der islamischen Mystik zu geben von Mensch und Natur und Schöpfung.
Und diese Überlegung hat auch weitreichende Konsequenzen. Spielen wir diesen Gedanken einmal weiter, wenn wir aus der gleichen Erde wie Pflanzen oder Tiere gemacht sind, dann sind diese nicht einfach Ressourcen, die es lediglich zu nutzen gilt, sondern dann sind Pflanzen und Tiere unsere Mitlebewesen auf dem einen Planeten. Ali Gandur betont einen Gedanken, der sowohl ökologisch als auch spirituell ist, eine Theologie der Verbundenheit, die zur Verantwortung ruft.
Es gab auch die Vorstellung bei auch Ibn Arabi, dass der Anfang aller Dinge nicht Adam war, sondern die Mutterschaft der Erde. Also es fing mit der Mutterschaft, nicht mit der Vaterschaft. Also der ging noch ein Stück weiter, weil oft wird das so dargestellt, also gab Adam, also der Vater, dann kam die Frau dazu. Er sieht das anders. Er sagt, am Anfang war ich die Weiblichkeit, also da war die Mutterschaft erstmal da. Und daraus ist dann die Welt entstanden. Und er bezeichnet auch die Erde als Mutter und er bezeichnet die Begrabung von Menschen als eine Umarmung der Mutter. Also die Mutter umarmt wieder ihre Kinder, wenn wir sterben. Und das sind Bilder, die in der Theologie vorkommen, wenn es um die Erde als Ursprung behandelt wird. Ja.
Die Erde als Mutter, die uns letztlich wieder in die Arme schließt, ist doch ein starkes Bild. In der Bibel wird ja etwas Ähnliches gesagt, dass der Mensch aus dem Schoß der Erde geformt wurde.
Auch im Judentum ist das weibliche Prinzip fest verankert. Die Kabbala betrachtet die Erde als einen Ausdruck der Shechina, der göttlichen Gegenwart auf Erden, einer weiblichen, mütterlichen Kraft. Man muss aber dazu sagen, dass das alles die Vorstellungen von Mystikern, Mystikerinnen aus den unterschiedlichen Religionen sind. Es gibt da natürlich auch andere Auslegungen der Schriften.
Obwohl die Religionen sehr verschieden sind, bleibt die Metapher ähnlich. Erde steht für Geborgenheit, Ursprung und Rückkehr. Sie erinnert daran, dass alles Leben Teil eines Kreislaufes ist, wie Ali Gandour erzählt.
Also die Berge, die Flüsse, die Wälder, die haben auch ein Bewusstsein. Die freuen sich, wenn etwas Gutes passiert und die sind traurig, wenn etwas Ungerechtes passiert. Und diese Vorstellung, die wir auch in anderen Traditionen finden, ich denke gerade an japanischen Mythologien, ist ein schönes Bild, die uns auch daran erinnert, dass wir nicht die Einzigen sind in diesem Universum. Es gibt genauso andere Seiende, genauso andere Geschöpfe, die auch ihre Rechte haben und ihre Daseinsberechtigung haben. Und wir dürfen die Grenzen nicht überschreiten und denken, wir sind irgendwie die Herren der Schöpfung. Also diese Vorstellung ist eigentlich eine falsche Vorstellung in der muslimischen Theologie. So, wir herrschen nicht über die Welt. Ne? So, wir sind eher beauftragt, mit der Welt in einer gerechten Art und Weise umzugehen, aber jetzt nicht über die Welt zu herrschen, weil Herrschaft gebührt eigentlich nur dem Schöpfer.
Soweit Professor Ali Gandour. Er lehrt islamische Theologie an der Universität Hamburg.
Ali Gandour hatte ja von der engen Verbindung zwischen uns und all dem, was ist, gesprochen. Und das ist eine Vorstellung, die aus der Mystik kommt und die auch in der christlichen Mystik verankert ist. Das erzählte mir Jan Frerichs. Am Ort einer der großen Mystikerinnen in Bingen am Rhein praktiziert er die franziskanische Lebensschule. Er ist Theologe und hat viele Antworten bei Franz von Assisi gefunden, vor allem in dessen Sonnengesang.
Also ganz grundsätzlich ist es im Sonnengesang ja so, dass diese franziskanische Perspektive eine der Mitgeschöpflichkeit ist. So, wir sind hier alle Geschwister. Die ganze Welt wird unter dem Aspekt der Verwandtschaft betrachtet. Wir sind Schwestern, wir sind Brüder, wir sind Kinder, Eltern füreinander und so weiter. Da gibt es ja auch ganz viele andere Texte. Und im Sonnengesang wird das sozusagen in eine Art kosmische Ebene gehoben. Die ganze Welt, die ganze Schöpfung, alles, was existiert, ist verwandt miteinander.
Peter, bevor wir jetzt noch mehr von Jan Frerichs über den Sonnengesang hören, würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf gucken, was da eigentlich gesagt wird. Da wird der Bruder Wind besungen, die Schwester Wasser, der Bruder Feuer und die Schwester Mutter Erde.
Schwester Mutter Erde, das ist ja ein rätselhafter Begriff.
Dass jetzt da Schwester Mutter Erde steht, das kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Einmal natürlich betont das die Erde als sozusagen Grundlage von allem. Das ist unsere Mutter, da kommen wir her. Das betont diese Tatsache auch biblisch, dass wir Erdlinge sind. Das ist unsere Mutter, unser aller Mutter. Natürlich kann man das auch ethnologisch betrachten und kulturwissenschaftlich könnte sagen, wie kommt er denn auf Mutter Erde und dann feststellen, naja, diese Vorstellung von der Erde als Mutter und dieser weiblichen Qualität und auch weibliche göttlichen Qualität, die da mitschwingt, die ist ja älter als das Christentum. Da könnte man auch vermuten, dass Franz von Assisi eine Vorstellung aufgreift, die vor allen Dingen eben im Volk und im Volksmund, in der Spiritualität der einfachen Leute sich schon seit Jahrhunderten und vielleicht Jahrtausenden überliefert hat.
Und vor allem geht es, sagt Jan Frerichs, darum, eine ganz starke Verbindung zur Erde zu beschreiben.
Also der Begriff Erde ist mehr als bloß der Stoff. Erde ist sozusagen der Ort der Offenbarung. So, das ist das, wo wir Gott begegnen. Das ist die Materie, in der wir leben. Und insofern ist das was Heiliges von Anfang an. Das ist der Ort, an dem wir verbunden sind mit allem und auch mit Gott. Das ist eine Linie in der Tradition, weil wenn ich das so abgrenze, wird natürlich deutlich, es sind ja nicht alle, die das automatisch so sehen. Im Gegenteil, wir haben in der Tradition eben auch die andere Perspektive. Also da gibt es ja keine Einigkeit darüber. Dann ist die Frage, wie interpretiere ich das, was ich da finde? Wir laufen rum mit der Vorstellung landläufig, die ist so gewachsen im Mainstream. Wir haben einen Körper, und dann sind wir jemand. Und in uns gibt es sowas wie Seele. Es ist uns eingehaucht oder so. Das ist nicht die biblische Perspektive. Wir sind biblisch betrachtet ein Wesen. Wir sind Körper und Seele zugleich. Und ich glaube, es hilft uns vielleicht heute als moderne Menschen, uns das einfach umgekehrt vorzustellen. Es gibt nicht irgendeine Art von geistige Qualität, die da irgendwie allem innewohnt und die entschwindet dann, wenn der Körper sozusagen stirbt und wir verlassen dann den Körper. Nein, wir leben eigentlich in der Seele. Das könnten wir uns vorstellen. Das würde uns helfen, uns dem ursprünglichen Bild näher zu bringen. Gott ist nicht irgendetwas da draußen, irgendwo in der Ferne, sondern in dieser alten Perspektive leben wir eigentlich in Gott. Gott ist unsere Mutter. Deshalb ja auch Mutter Erde. Wir kommen von der Erde, wir gehen zur Erde. Das ist der Stoff. Und das ist nicht irgendwas abstrus Esoterisches. Kirchliche Lehre seit Jahrhunderten. Körper und Seele bilden eine Einheit. Das ist nicht trennbar. Wir können es nicht getrennt betrachten. Es sind zwei Perspektiven auf ein und dieselbe Existenz und dies körperlich und seelisch.
Das heißt, nach dieser Auffassung würde man ja auch ein ganz anderes Bewusstsein für den Planeten entwickeln, oder Martina?
Davon muss man ausgehen, denke ich. Und in seiner franziskanischen Lebensschule spricht Jan Frerichs auch von einer geerdeten Spiritualität.
Es ist auch einfach erstmal eine demütige Spiritualität. Und jetzt haben wir genau so einen neuralgischen Begriff, an dem sich aber Dinge zeigen. Im Lateinischen heißt Demut Humilitas. Und das kommt von Humus, Erde. Wenn man geerdet lebt und geerdet auf die Welt schaut, dann kann man gar nicht anders, als in Verbindung zu gehen und zu schauen, wo bin ich und wie bin ich verbunden. Ich bin ein Teil dieser Schöpfung. Und dann kann ich mich eigentlich schwer nur als ein isoliertes Einzelwesen betrachten. Und das ist, glaube ich, ziemlich zentral. Und es wäre spannend, das jetzt heute auf unsere Zeit mal anzuwenden und zu schauen, ja, was haben wir für eine Spiritualität? Welche Spiritualität ist federführend sozusagen? Welche gibt den Ton an? Ja, da könnte man auf den Gedanken kommen und sagen, ja, wir laufen da in so eine Vereinzelung hinein. Jeder betrachtet nur noch sich selbst wie so eine Monade, die im Universum herumschwirrt, getrennt von allem. Geerdet hieße, ich suche die Verbindung. Was gemeint ist in einer geerdeten Spiritualität, heißt den Dingen auf den Grund gehen und nicht nur das Positive, vermeintlich Positive suchen und das Negative ablehnen, das wäre ja Dualismus, sondern die Dinge nehmen, wie sie sind und schauen, was trägt mich darin. Und so wachsen wir ja auch geistig, geistlich, spirituell, indem wir immer wieder ja, in Frage stellen, was uns bisher getragen hat und vielleicht neuen Grund finden, tieferen Grund meinetwegen.
Soweit der Gründer der franziskanischen Lebensschule, Jan Frerichs.
die Erde. Sie trägt uns, versorgt uns und nimmt uns wieder auf. Vielleicht ist sie deswegen für gläubige Menschen heilig und vielleicht das wichtigste Element von allen. Dem werden wir aber genauer nachspüren in kommenden Folgen über die Elemente, zum Beispiel über das Feuer oder die Luft.
Und damit verabschieden wir uns für heute. Das war Vertikal Horizontal, der Podcast zu Glaubens- und Gewissensfragen. Man findet ihn unter ndr.de/info, ebenso wie alle weiteren Folgen aus dieser Reihe. Das alles gibt's natürlich auch in der ARD Audiothek.
Über Rückmeldungen freuen wir uns, über Hinweise, Anregungen und Kritik, und zwar über unsere Mailadresse vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, also vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich Peter Schaffinier
und Martina Kote.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.